Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind Sie ein friedlicher Mensch? Sind Sie friedsam? Verbreiten Sie Frieden in Ihrer Umgebung? Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Vielleicht auch, wenn Sie versuchen wollen, anderen hilfreich beizustehen, anstatt Frieden zu stiften, bringen Sie nur noch mehr Unheil und Unfrieden über die Menschen, über ihre Umgebung, über sich selbst. Nun, wir sollten wissen, dass es unsere Aufgabe als Christen ist, Friedensstifter zu sein. Wir werden darauf noch eingehen. Aber wie ist man das? Wie kann man das sein? Was kann man tun? Was sollte man nicht tun? Das ist ein sehr heikles Thema, weil manchmal hat man gute Motivation, aber man richtet dann noch viel mehr Unheil an, als was der Sache dienlich ist. Zunächst einmal, um anderen Frieden zu bringen, um beizutragen, dass wir mit anderen in Frieden leben können, vielleicht sogar auf richtige Weise zu helfen, dass andere in Frieden leben können, wenn wir dazu aufgerufen sind, dann müssen wir zunächst einmal selbst Frieden haben. Wir können ja keinen anderen Frieden beibringen, wenn wir selbst in keinster Weise den Frieden in unserem Leben haben. So gibt es so einige Stellen in der Bibel, die auf dieses Thema eingehen, die möchte ich als Einleitung Ihnen einmal kurz mitteilen in Malachi, in Kapitel 2, in den Versen 6 bis 7. Da wird etwas gesagt über, in diesem Falle, Priester, was sie hätten sein sollen, was sie vielleicht einmal auch waren, aber jetzt als Malachi diese Dinge schreibt, war das keineswegs mehr der Fall. Da heißt es, verlässliche Weisung war in seinem Munde, und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Wir sind heute, wie wir sehen werden, Boten von Jesus Christus. So sollte es sein. Aber so ist es leider nicht immer. Nun, um Frieden zu haben, muss uns Christus diesen Frieden bringen. Er muss uns auf seinem Weg des Friedens leiten. Und genau das ist es, was auch in Lukas Kapitel 1, Vers 79 über Christus gesagt wurde, was er tun würde. Lukas Kapitel 1, und lesen wir einmal Vers 79. Auf das es erscheine denen, dieses Licht, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte, die Rede ist natürlich von Christus, unsere Füße auf den Weg des Friedens. Christus muss unsere Füße auf den Weg des Friedens bringen. Er zeigt uns diesen Weg, wir müssen diesen Weg einschlagen, wir müssen Christus folgen. Das hat David getan in Psalm 4. Da sagt er etwas sehr Bemerkenswertes. Psalm 4 und Vers 9. Psalm 4 und in Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also hatte diese absolute Überzeugung, dass er von Gott beschützt ist. Er kann in Frieden daliegen, er kann mit Frieden schlafen, er kann mit Frieden aufwachen, denn er wusste, Gott würde bei ihm sein, mit ihm sein, um ihn herum sein, ihn beschützen. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 14, was Christus seinen Jüngern verspricht. Johannes Kapitel 14 und Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Schauen Sie, der Friede, der von der Welt gegeben wird, ist lediglich ein sehr vorübergehender, sagen wir mal, ein kleiner Moment zwischen Kriegen. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, fürchte sich nicht, denn er wird uns seinen Frieden geben, diesen Frieden, den David hatte, dass er in Frieden einschlafen kann und wieder aufwachen kann. Wenn das der Fall ist, wenn Christus dies tut, dann lesen wir in Johannes 16 und Vers 33, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und Christus in uns wird ebenfalls die Welt für uns überwinden, wenn wir da mitspielen. Und so wird er uns seinen Frieden geben und wir können Frieden haben, inneren Frieden, auch wenn die Welt um uns herum Kriege führt, schreckliche Dinge tut. Aber in 2. Petrus, in Kapitel 3 und in Vers 14 werden wir ja ermahnt, wie folgt zu denken, wie folgt zu leben. 2. Petrus 3 und Vers 14. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, auf die Wiederkunft Christi, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Sind wir bemüht darum, wenn Christus zurückkommt, mit ihm im Frieden befunden zu werden und nicht nur mit ihm alleine, auch mit unserem Mitmenschen, soweit es für uns möglich ist. Denn wenn wir diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, in unserem Leben vorfinden, dann hat das Konsequenzen. Diese Konsequenzen werden zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5 und Vers 9 deutlich beschrieben. Matthäus Kapitel 5 und Vers 9. Selig sind, die Frieden stiften. Und ich lese heute von der revidierten Lutherbibel 2017. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und eine Anmerkung hier sagt Folgendes. Luther übersetzte die Friedfertigen. Und er erklärte, nämlich die den Frieden machen. Also wiederum das Gleiche wird hier ausgedrückt. Wir stiften Frieden. Wir sollen stiften. Wir sollen Frieden stiften. In Jakobus Kapitel 3, der Halbbruder von Jesus Christus, der sagt uns das Gleiche. In Jakobus Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Alles dies sind hier Beschreibungen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Schauen Sie sich diese wechselseitige Beziehung an, diese wechselseitigen Konsequenzen. Und so lesen wir in Römer 14 und Vers 19. Römer Kapitel 14 und Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Wir sollen dem nachstreben, was dem Frieden dient. In Römer 12 und Vers 18 ist es möglich, Römer 12 und Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen, soweit es an uns liegt. Nun, es gibt natürlich das Problem, dass wie kann man in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, das weiß ich auch. Aber Paulus sagt hier, soweit wie es an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Und wir sollen nicht nur dem Frieden nachstreben, sondern was wird noch gesagt in Hebräer Kapitel 12? Hebräer Kapitel 12 und Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es bezieht sich hier nach dieser Übersetzung auf Heiligung, es kann sich aber auch auf den Frieden beziehen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, ohne den man Gott gar nicht sehen wird. Warum ist das der Fall? Nun, wir werden gleich sehen, wie Gott beschrieben wird. Also wir sollen dem Frieden nachjagen und das wird immer und immer wieder betont. Stellen Sie sich dieses Bild einmal vor. Sie sind jetzt ein Jäger und Sie wollen jetzt einem wild nachjagen oder denken Sie an den Löwen, der einem Beutetier nachjagt. So sollen wir dem Frieden nachjagen. In Psalm 34 lesen wir einmal Vers 15. Psalm 34 und Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Mit anderen Worten, man tut Gutes, wenn man den Frieden sucht und ihm nachjagt. Man handelt in böser Weise, wenn man es nicht tut, ist das, was uns hier diese Stelle sagt, auch in 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Hier wird diese Stelle jetzt aus den Psalmen zitiert, aber hier wird ja noch mehr gesagt, in Vers 10. Man soll seine Zunge hüten, dass wir nichts Böses reden. Und unsere Lippen, dass wir nicht betrügen. Alles dies gehört zusammen, wenn man sich bemüht, Frieden zu halten, Frieden zu stiften. Und das gilt natürlich ganz besonders für Geschwister, das gilt für Gleichgesinnte. Mit denen sollte man auf jeden Fall Frieden haben, im Frieden nachjagen, sodass da keine Diskrepanz entsteht. 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2. Und lesen wir Vers 22. Fliehe die Begierden der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Wenn die das tun, wenn es also um Menschen geht, die Gott aus reinem Herzen anrufen, und wir sind auch solche Menschen, dann sollte es eigentlich gar keine Problematik geben, dass da Unstimmigkeiten bestehen. Und wenn die bestehen, dann sollten die sehr schnell beseitigt werden können. In 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 11. 2. Korinther 13 und in Vers 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, hört zu, wenn euch was gesagt wird, hört heute zu, wenn euch etwas in dieser Predigt gesagt wird, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Schauen Sie, Gott ist ein Gott des Friedens, er ist auch ein Gott der Liebe. Und wenn wir Frieden halten, wenn wir uns bemühen, Frieden zu halten, dann wird Gott mit uns sein. Wenn wir streitsüchtig sind, dann wird es problematisch in der Beziehung. Das lesen wir in Markus Kapitel 9 und Vers 50. Markus Kapitel 9 und Vers 50. Er sagt zunächst einmal, dass wir das Salz der Erde sind. Und dann sagt er, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Ja, bei einigen ist das hier ein Widerspruch. Wenn man Salz hat, mit anderen Worten, man wird jetzt sehr aggressiv anderen gegenüber, wenn die was Falsches tun. Ja, wie kann man dann Frieden miteinander haben? Schauen Sie, das ist damit nicht gemeint, wenn Christus sagt, habt Salz und Friede untereinander. Wir lesen in Kolosser Kapitel 4 und Vers 6 etwas über das Salz, das wir haben sollen. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Nun, Situationen mögen unterschiedlich sein, aber es geht um eine wohlklingende Rede, wenn man Frieden machen will oder Frieden stiften will mit anderen. Es geht um einen reinigenden Einfluss auf andere. Salz kann nämlich auch Reinigungszwecken dienen. Es geht darum, wir sollen anderen helfen, wenn wir es können, aber in wohlklingender, in demütiger Weise. Und so lesen wir ja auch, was unsere Verantwortung ist, unsere Aufgabe ist als Gottes Kirche. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Epheser Kapitel 6 und Vers 15. Epheser Kapitel 6 und Vers 15. Wir sollen beschut sein an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Es ist eine gute Nachricht vom Reich Gottes, die wir verkündigen sollen. Und hier wird sie mit dem Evangelium des Friedens gleichgesetzt. Jesaja 52 und Vers 7 sagt uns das Gleiche in etwas anderer Ausdrucksweise. Jesaja 52 und in Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Wir hatten ja eben von den Boten bereits geschrieben, aber wir sollen Freudenboten sein. Wir sollen die Botschaft des Friedens verkündigen, die Botschaft der Freude. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Wir sollen also auf liebliche Weise Frieden stiften, wenn das möglich ist, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Warum ist das der Fall? Warum wird das Evangelium ein Evangelium des Friedens genannt? Nun, in Römer Kapitel 14 und Vers 17 wird das Reich Gottes, denn es ist ja das Evangelium vom Reich Gottes, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, wie folgt beschrieben. Römer 14 und Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Darauf kommt es letztendlich nicht an. Im Vergleich. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagen kann, ach, da kann man alles essen, was man will. Man kann alles unreine Fleisch essen. Damit würde man ja wiederum Gottes Gebote übertreten. Darum geht es nicht. Aber worauf kommt es letztendlich an? Sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir müssen letztendlich Gottes Heiligen Geist haben, um Freude und Friede und auch Gerechtigkeit vorleben, verbreiten zu können. Und wie wir eben bereits gelesen hatten, ist Gott ja auch ein Gott des Friedens. Wenn es also um das Evangelium vom Reich Gottes geht, das Reich Gottes besteht aus Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn, denn das Reich Gottes ist die Gottfamilie, aber wir sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, gezeugte Kinder, die letztendlich wiedergeboren werden, wenn das Reich Gottes hier auf Erden errichtet wird. Aber Gott ist ein Gott des Friedens. 1. Korinther 14, eine weitere Parallelstelle und Vers 33. 1. Korinther 14 und Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung oder der Rebellion oder der Zwietracht, der Spaltung, sondern er ist ein Gott des Friedens. Er will, dass wir Frieden untereinander haben. Wie lieblich ist es, wie es heißt, wenn Geschwister untereinander in Frieden und miteinander in Frieden leben. Das also ist jetzt das Gebot. Wie kann man das Gebot, dass man Frieden hat, dass man Frieden stiftet, dass man friedlich lebt, dass man zu dem Frieden beiträgt, wie kann man das erfüllen? Nun, zunächst einmal schauen wir uns an, wie man es nicht erfüllt. Charakteristika, auf die ich jetzt eingehen möchte, die verhindern, dass wir Frieden haben mit anderen Menschen. Und der erste Punkt, der sicherlich sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist in 3. Mose, Vers 19 beschrieben. 3. Mose, Vers 19. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also, wenn man Zorn bewahrt, wenn man sich rächen will, dann liebt man den Nächsten nicht, wie wir uns selber lieben. Die Schlachterbibel schreibt hier, man soll nicht Groll behalten. Die Mengebibel macht es noch deutlicher, Sie sagt, ihr sollt nichts nachtragen. Viele Menschen sind viel zu nachtragend, erinnern sich an Dinge, die vor vielen Jahren geschehen sind, haben nach wie vor Groll im Herzen gegen Menschen, die ihnen vielleicht Unrecht getan haben, wie sie meinen. Und wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, oh, ich habe keinen Groll. Aber schauen Sie, letztendlich kann man sich auch selbst betrügen. Wenn sie nachtragend sind, dann bedeutet dies, dass sie keinen Frieden haben werden mit diesen Menschen, denen sie etwas nachtragen. Das erzeugt Unfriede. So dann achten wir darauf, dass wir nicht zu empfindlich sind, dass wir nicht auf alles hören, was über uns gesagt wird, vielleicht gesagt wird, möglicherweise gesagt wird. In Prediger Kapitel 7. Auch hier wiederum, viele Menschen sind viel zu empfindlich. In Prediger Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht, denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Die Mengebibel schreibt, gib auch nicht auf alles Gerede Acht. Das kann man nämlich so leicht tun. Vor allen Dingen, wenn dann noch die Gerüchteküche brutzelt und braut. Oh, der hat das über dich gesagt. Oder ich habe gehört, dass der über dich das und das gesagt hat. Und dann hüpft man drauf, wie man so im Deutschen gesagt hat, zumindest zu meiner Zeit, so wie ein Dulldopp. Nein, reagieren Sie erst gar nicht drauf. Ist es wirklich so wichtig, was da jetzt gesagt worden ist, dass Sie da jetzt großartig darauf reagieren müssen? Seien Sie nicht zu empfindlich. Denken Sie daran, Sie haben auch über andere in aller Wahrscheinlichkeit nach gesprochen. Die könnten dann das Gleiche sagen über Sie, was Sie vielleicht über andere sagen wollten und möchten. Alles dies führt zu Unfriede. Das dient nicht dem Frieden. Und natürlich dient es nicht dem Frieden, wenn Sie andere jetzt verleumden. Sie hören auf das, was da jetzt gesagt wird, und dann beginnen Sie, über andere dann schlecht zu reden. In Psalm 101 und Vers 5. Psalm 101 und Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich mag den nicht, der stolze Gebärde und Hochmut hat. Vielfach hat nämlich Verleumdung damit zu tun, dass man sehr hochmütig ist, dass man sehr stolz ist, dass man sich vergleichen will mit anderen und sagen, okay, schau mal, was die gemacht haben. So etwas würde ich ja nie tun. In Jakobus 4, die Verse 11 bis 12. Verleumdet ein anderer nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Wenn wir andere verleumden, wenn wir andere verurteilen, dann tun wir es oft auch vorschnell und aufgrund von unbewiesenen Vermutungen. Und wir reden damit nicht, was dem Frieden dient. Schauen wir uns einmal Psalm 35 an und Vers 20. Psalm 35 und Vers 20. Denn sie reden nicht, was dem Frieden dient, sagt David hier, und ersinnen falsche Anklagen wider die Stillen im Lande. Das ist genau das, was wir nicht tun dürfen, wenn wir Frieden stiften wollen. Vielmehr tun sie etwas genau Entgegengesetztes von dem, was uns die Bibel sagt. In Psalm 7 lesen wir die Verse 5 und 6. Psalm 7, die Verse 5 und 6. Hier ist etwas, was David sehr bedeutungsvoll sagt. Er sagt, habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten, oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren, so erfolge mich der Feind, ergreife mich, trete mein Leben zu Boden, lege meine Ehre in den Staub. Mit anderen Worten, wir fügen dem Bösen zu, der friedlich mit uns lebt. Wir sollen noch nicht einmal denjenigen schädigen, der uns ohne Ursache Feind ist. Schauen Sie, das sind alles so Aussagen, die hören sich gut an, aber wie praktizieren wir sie in unserem Leben? Tun wir vielleicht das hin und wieder? Und dann wundern wir uns, warum wir keinen Frieden haben mit anderen Menschen. In Psalm 15 und Vers 3 Im Psalm 15 und Vers 3. Wer darf in Gottes Zelt wohnen, ist die Frage in Vers 1. Hier wird in Vers 3 gesagt, unter anderem, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut, wer seinen Nachbarn nicht schmäht. Nun, die Living Bible, die übersetzt das noch anders. Die schreibt, wer sich weigert, andere zu verleumden, wer auf keinen Tratsch hört und wer seinem Nächsten niemals Arges tut. Schauen Sie, wer auf keinen Tratsch hört, nicht zu Herzen nehmen, was vielleicht also über uns gesagt wird und dann darauf reagieren. Lassen Sie das beiseite. Denn wenn Sie das tun, wenn Sie andere verleumden, wenn Sie auf jedweden Tratsch hören, der gesagt wird, und wenn Sie dann natürlich als Konsequenz dem Nächsten Arges tun, dann haben Sie damit Unfrieden geschaffen, logischerweise. Dann gilt das nicht als eine großartige Entwicklung hin zum Frieden. Und dann geht es darum, dass wir natürlich auch Geheimnisse nicht verraten sollen, die uns anvertraut worden sind. In Sprüche Kapitel 25, das ist nämlich auch eine Form der Unehrlichkeit und das hat Konsequenzen. Sprüche 25, die Verse 9 bis 10. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus und verrate nicht eines anderen Geheimnis, damit von dir nicht übel gesprochen wird und damit nicht von dir jemand übel spricht, der es hört und dann das böse Gerede über dich nicht aufhört. Schauen Sie, das ist jemand, dem kann man nichts zutrauen, dem kann man nichts vertrauen, denn der quatscht alles aus. Nun, es gibt natürlich auch Dinge, die man weitergeben muss. Das habe ich immer und immer wieder gesagt. Zum Beispiel, wenn Sie einem etwas anvertrauen, was dann letztendlich eine rechtswidrige Handlung ist oder die Absicht besteht, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, dann muss man das natürlich schon weitergeben. Aber darum geht es hier jetzt nicht. Es geht um eine persönliche Situation, die vielleicht in diesem Gespräch, das hier stattfindet, zum Ausdruck gebracht wird und dann wird das weitergegeben. Das sollte man absolut nicht tun, denn das dient ja wiederum was und wem? Sicherlich nicht dem Frieden, dem Unfrieden. Und jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt, der verhindert, dass man Frieden stiftet, dass man Frieden hat, dass man friedlich mit anderen lebt. Man mag vielleicht eine Motivation haben, Frieden zu stiften und tut genau das Verkehrte. Und das ist es, wenn man sich in die Angelegenheiten anderer einmischt, die einen nichts angehen. Und das wird immer und immer wieder in der Bibel betont, dass man das nicht tun soll. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 13. 1. Timotheus 5 und Vers 13. Da heißt es hier, daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu laufen. Warum wohl? Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Nun, die Schlachterbibel, die schreibt Folgendes. Sie sind geschwätzig und neugierig, wörtlich umhertreibend. Diese Leute mischen sich in Dinge ein, die sie nichts angehen und kümmern sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten. Die Hoffnung für alle schreibt, sie beschäftigen sich mit Dingen, die sie überhaupt nichts angehen. Die Mengebibel schreibt, da sie zugleich beschäftigungslos sind, gewöhnen sie sich daran, in den Häusern umherzulaufen und sind dann nicht nur beschäftigungslos, sondern führen auch bei ihrer Geschwätzigkeit und Neugier ungehörige Reden. Und so schreibt der Kommentar Albert Barnes, Notes on the Bible, Folgendes. Menschen, die selbst nichts zu tun haben, finden gewöhnlich eine Beschäftigung, indem sie sich für die Angelegenheit ihrer Nachbarn interessieren. Diese vielbeschäftigten, in Anführungszeichen, tratschen über die Sorgen ihrer Nachbarn, geben Geheimnisse preis, vergrößern Kleinigkeiten, machen aus einem kleinen Ding, einer Mücke, einen Elefanten, um sich selbst zur Bedeutung zu erheben, als ob ihnen die Geheimnisse anderer anvertraut seien. Sie erfinden Geschichten, sie erfinden Klatsch und Tratsch, damit sie ihre eigene Wirkung in der Gemeinschaft vergrößern und erhalten können. Keine Person, schreibt dieser Kommentar, ist für den Frieden einer Nachbarschaft gewöhnlich gefährlicher als derjenige, der nichts zu tun hat. Wir werden gewarnt, heißt es dann weiter, uns auch nicht in die Angelegenheiten anderer einzumischen, entweder indem wir Partei ergreifen oder indem wir versuchen, auf diese Weise zu, Anführungszeichen, helfen. Lassen Sie sie Ihre Probleme selber lösen. Eine sehr wichtige Ermahnung. Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen. Halten Sie sich fern von diesen Angelegenheiten. Adam Clarks Commentary on the Bible fügt hinzu, es geht hier um Personen, die sich in die Angelegenheiten anderer einmischen, die sich um jede Angelegenheit anderer kümmern, aber nur nicht um ihre eigenen. Und es werden immer mehr und mehr weitere Ermahnungen in dieser Beziehung in der Bibel vorgetragen. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 11 und 12. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Sie treiben unnütze Dinge, sie sind nicht still, sie sind geschwätzig, sie sind neugierig, sie wollen das letzte Gerücht weiter tratschen. Paulus sagt, es ist absolut verkehrt, es ist absolut ungöttlich, es ist lieblos dem Nächsten gegenüber. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 15. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Der in Fremdes eingreift. Nun, die neue Lutherbibel 2009 schreibt, er soll nicht leiden, weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Und die Schlachterbibel sagt, weil er sich in fremde Dinge mischt. Darum geht es hier. Wiederum, was wir eben gelesen haben in den anderen Stellen bereits. Die mischen sich in Dinge ein, die sie nichts angehen. Wollen dadurch Frieden stiften. Stiften dadurch aller Wahrscheinlichkeit nach mehr und mehr Unruhe, Zank, Streit, Zwist. Sprüche 26 und Vers 17. Sprüche 26 und Vers 17 sagt uns genau das Gleiche mit einer sehr interessanten Parallelausführung. Sprüche 26, Vers 17. Wer vorübergeht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. Nun stellen Sie sich das mal vor. Sie zwacken einem bissigen Hund bei den Ohren, der wird sich schon revanchieren. Die Schlachterbibel übersetzt, wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Adam Clarks Commentary on the Bible sagt, dieser Spruch ist wahr. Wenn Menschen sich in häusliche Streitereien oder Differenzen zwischen Männern und ihren Frauen einmischen. Und John Gill's Exposition of the Entire Bible sagt, vor allem wenn er, anstatt ein Vermittler oder Friedensstifter zu sein, sich auf eine Seite schlägt, Partei ergreift und eine nun auch größere Flamme erzeugt und die eine Partei auf die andere wütend macht. Schauen Sie, das ist auch eine sehr gefährliche Situation. Man will jetzt Frieden stiften und gibt dem einen vor der anderen Partei Recht. Und das ist in meisten Fällen absolut das Verkehrte, denn dadurch wird nur noch mehr Zwist und Streit erzeugt. Lassen Sie sich erst einmal diese Parteien untereinander versöhnen. Da brauchen Sie gar nicht sich da einzumischen, denn in den meisten Fällen, wenn Sie sich einmischen, gibt es nur noch mehr Streit und keinen Frieden. So, was ist denn dann das, was wir als Christen tun müssen, um friedlich mit anderen zu leben, Friedensstifter zu sein und Frieden zu bewahren, zu behalten, nachzustreben, nachzujagen? Nun, genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade behandelt haben. Anstelle, dass man Groll hat, anstelle, dass man Zorn hat, anstelle, dass man nachtragend ist anderen gegenüber, sollen wir anderen vergeben. Vergeben und letztendlich vergessen. In Matthäus Kapitel 6 lesen wir die Verse 14 und 15. Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nun, wie oft soll man das tun? Die Frage wurde Christus gestellt von Petrus. Ist es genug, wenn ich ihm 7 Mal am Tag vergebe? Und was sagte Christus? Weitaus mehr als das. Nun, einige sagen, ja, aber ich brauche ja nur dann zu vergeben, wenn der andere bereut. Das ist zwar richtig, aber sind Sie sich dessen sicher, dass der andere nicht bereut hat? Er mag vielleicht nicht zu Ihnen kommen und sagen, oh, ich bereue, es tut mir leid. Oder wenn er kommt, dann sagen Sie, ja, du hast schon so oft das Gleiche getan, dem glaube ich nicht mehr, dass er überhaupt bereut. Geben Sie dem Zweifel eine günstige Richtung. Mit anderen Worten, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann vergeben Sie. Ich meine, es wird deutlich werden mit der Zeit, aber letztendlich ist es Gott, der eine solche Entscheidung trifft. Wir haben diese Entscheidung nicht zu treffen, wir sollen ja unseren Nächsten in keinster Weise verurteilen und verdammen. Denn was lesen wir in Epheser, Kapitel 4 und Vers 23? Epheser 4 und Vers 23. Einige haben Schwierigkeiten zu sagen, es tut mir leid, aber sie zeigen dann vielleicht durch ihr Verhalten, dass es ihnen leid tut. Meinen Sie nicht, dass, weil Sie jetzt unbedingt nicht den Beweis haben, dass jemand bereut hat, dass er dann auch nicht bereut hat? Sie brauchen immer so dann nicht zu vergeben. Das wäre auch eine sehr gefährliche Haltung. In Epheser 4 und Vers 32: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Anstelle, dass man jetzt sehr eindringlich auf das hört, was jemand über einen gesagt haben mag, sollen wir diese Aussagen übersehen, gar nicht sich uns darauf konzentrieren. In Sprüche Kapitel 17 lesen wir Vers 9. Sprüche 17 und Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, ja, der macht Freunde uneins. In Sprüche 19 und Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Übersehen kann. Anstelle, dass man über andere Tratsch und Klatsch verbreitet, anstelle, dass man sich jetzt einmischt in Angelegenheiten anderer, die einen nichts angehen, anstatt dass man jetzt eine Position einnimmt, die eine Partei der anderen bevorzugt, vielleicht andere dadurch verurteilt, verdammt, oder dass man jetzt Gerüchten zuhört, die über einen gesagt werden oder über andere gesagt werden. Anstelle, dass man jetzt Geheimnisse weiterträgt, anderen gegenüber offenbart, was man nicht hätte tun sollen, sollte man auf folgende Weise reagieren, sollte man auf folgende Weise handeln. Wir sollen uns auf uns selbst konzentrieren, auf unsere eigenen Fehler. Wir sollen barmherzig sein, wenn wir Verfehlungen, von denen man vielleicht etwas weiß, bedecken. Vielleicht weiß man sie auch gar nicht. Vielleicht denkt man, man wüsste es. Wir sollen unsere Liebe anderen gegenüber dadurch zeigen, dass wir ruhig sind über Sünden anderer, die man vielleicht gesehen haben mag, die zu unserer Aufmerksamkeit gelangt sind. Nun, ich spreche jetzt nicht von Sünden, die offensichtlich sind, die die ganze Kirche beeinträchtigen und beeinflussen. Die müssen natürlich behandelt werden, aber es geht jetzt um eine persönliche, individuelle Geschichte und Situation. In Sprüche Kapitel 10 und in Vers 12. Sprüche 10 und Vers 12. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. John Gill's Exposition aus The Entire Bible schreibt: Die Liebe breitet ihren Mantel über die Sünden anderer aus und vergibt ihnen. Statt sie aufzudecken, verbirgt sie sie. Anstatt sich auf die Fehler anderer zu konzentrieren und sie noch zu verschlimmern, ist man willens, die bestmögliche Erklärung für sie oder für das Verhalten zu finden. Sich zu überlegen, ja, vielleicht ist das ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht gibt es da eine andere Erklärung. Warum hat die Person so und nicht anders gehandelt? Anstelle, dass man immer gleich das Schlimmste annimmt, sollten wir das Beste annehmen. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 12 und Vers 20. Die Bösen planen, haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, die haben Freude. Zum Frieden raten, nicht zum Krieg, nicht zu weiteren Problemen Anlass geben, sondern zu raten, Frieden zu halten, Frieden zu machen. In Sprüche 15, Vers 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Geduldig sein, nicht vorschnell reagieren, nicht vorschnell handeln, nicht vorschnell zu Ergebnissen kommen. Wenn man geduldig genug ist, die Sache auf richtige Weise zu betrachten, kann man weitaus besser einen Streit stillen. Vielleicht verhindern oder aber, wenn er schon ausgebrochen ist, beenden. Anstelle, dass man andere vorschnell beurteilt, verurteilt, verdammt, und zwar in den meisten Fällen aufgrund von Vermutungen, Hörensagen, was man so gehört hat, gesehen hat, da sollen wir eine Situation auf richtige Weise, in korrekter Weise, auf gerechte Weise beurteilen. Und das bedeutet zunächst einmal, dass man alle Fakten kennt. Das heißt ja auch, jemand spricht zu einem, das hört sich alles gut an, aber dann der andere kommt und dann findet sich's. Mit anderen Worten, nicht nur auf eine Seite hören. In Jesaja Kapitel 11 wird uns gesagt, wie Jesus Christus dies handhaben wird. Jesaja Kapitel 11, die Verse 2 bis 4. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Es geht also nicht um Gerüchte, es geht nicht um Hörensagen, es geht noch nicht einmal um den Anschein dessen, was man so sieht, sondern Christus wird mit Gerechtigkeit richten und er sagt uns das Gleiche zu tun, jetzt schon heute. Johannes Kapitel 7, Vers 24. Johannes 7 und Vers 24. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Nun, um ein gerechtes Urteil zu sprechen, um auf richtige Weise zu einem richtigen Ergebnis zu kommen, das bedeutet auch, dass man den Geist des Herrn haben muss, wie ja auch in Jesaja geschrieben worden ist. Man muss mit dem Heiligen Geist Gottes angefüllt sein. Wenn wir Lug und Trug und Tratsch und Klatsch verbreiten, dann folgen wir nicht der Leitung des Heiligen Geistes. Und dann können wir auch nicht auf richtige Weise richten, urteilen, beurteilen, eine Situation auf richtige Weise ins richtige Licht rücken. Und so müssen wir auch lernen, barmherzig zu sein, den anderen zu ertragen, dem anderen zu vergeben, mit Liebe bedeckt und gekleidet zu sein, nicht zu empfindlich zu sein, keineswegs nachtragend zu sein, nicht zu vorschnellen Vermutungen kommen. Der oder die hat das und das getan, weil. Oder das und das gesagt, weil. Nun, vielleicht war es gar nicht an dem. Vielleicht hat man etwas falsch verstanden, missverstanden, nicht alles verstanden. Vielleicht wurde auch nicht alles gesagt. Und dann wird man dann irgendwie zu dem falschen Ergebnis verleitet, dass das dann geschehen ist, weil. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Kolosser 3 und Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das ist, das Band der Vollkommenheit. Und was wird dann geschehen, wenn man das tut? Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar dafür. Handelt auf die richtige Weise, seid dankbar, dass ihr die Erkenntnis habt, auf diese Weise handeln und agieren und reagieren zu können. Nun, wenn es ein Problem gibt zwischen uns und einem anderen, ganz besonders einem Geschwister, einem Bruder, einer Schwester, dann sollen wir uns mit diesem Bruder, dieser Schwester versöhnen. Wir sollen Frieden stiften. Wir sollen die Situation dahingehend ausarbeiten, dass es zu Frieden kommt. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Zunächst einmal wissen Sie, aber Sie wissen es auch, Sie vermuten es nicht nur, Sie wissen es auch, dass Ihr Bruder, Ihre Schwester aufgrund dessen, was Sie getan haben, Anstoß genommen hat. In Matthäus Kapitel 5, die Verse 23 und 24. Matthäus Kapitel 5, Vers 23. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, weil du hast ihm möglicherweise Schaden getan oder hast etwas gesagt oder getan, was Anstoß erweckt hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Nun, diese Versöhnung, dieses Gespräch, was stattfinden sollte, kann beinhalten, dass man dem Bruder oder der Schwester gegenüber seine Verfehlung anerkennt. Zu sagen, okay, das habe ich getan, das habe ich gesagt, das hätte ich nicht tun sollen, bitte vergib mir. Es geht aber hier um Verfehlungen, um Übertretungen. Das ist wichtig hier zu begreifen. In Jakobus Kapitel 5 und Vers 16 geht es sogar um die Heilung. Und Gott sagt, Heilung kann verzögert werden oder gar nicht eintreten, wenn man dies hier, was hier beschrieben wird, nicht beherrscht und beherzigt. Jakobus 5 und Vers 16: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Bekennt also einander eure Sünden. Schlecht übersetzt. Die Schlachterbibel schreibt richtig, bekennt einander die Übertretungen. Es geht hier um Übertretungen. Übertretungen, die wir anderen gegenüber begangen haben. Schauen Sie, Gott hat uns beides vergeben. Sünden gegenüber ihm und Übertretungen, Verfehlungen gegenüber anderen. In Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und Vers 1. Es geht hier in Jakobus um die Versöhnung, die man herbeiführen soll und die dann dazu beitragen kann, dass man geheilt wird, dass man gesund wird oder verhindern kann, dass man gesund wird, wenn man diese Versöhnung nicht herbeiführt. Epheser Kapitel 2 und Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Hier werden beide Aspekte angeführt, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zurzeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Satan hat uns dazu gebracht, dazu verführt, in Übertretungen und Sünden zu leben, aber Gott hat uns diese vergeben. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. 2. Korinther 5, Vers 18. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und das Amt gegeben, die Versöhnung zu predigen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter. Hier kommt der Aspekt der Botschaft wieder zum Ausdruck. Wir sind nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber die Lutherbibel 2009, die schreibt das weitaus richtiger, wo sie heißt, in Vers 19, er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Da sagt die Lutherbibel 2009, er rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an. Das sind Übertretungen gegenüber dem Mitmenschen. Und Gott hat uns diese auch vergeben. Denn wir können nicht mit Gott versöhnt sein. Darauf kommt es letztlich an, wenn wir uns weigern, uns mit unserem Mitmenschen zu versöhnen. Ihm die Übertretungen, die er begangen hat, zu vergeben. Das ist die eine Situation. Sie haben etwas getan, was sie nicht hätten tun sollen. Es kommt zu einem Gespräch. Dieses Gespräch führt dazu, dass man seine Übertretung anerkennt, dass der andere einem vergibt. Und was ist geschehen? Friede ist wieder hergestellt worden. Nun, es gibt auch eine andere Möglichkeit in Markus Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Markus 11, die Verse 25 und 26. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Und dann wird hier angeführt, dass es auch noch weiter heißen sollte in Vers 26, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Übertretungen auch nicht vergeben. Schauen Sie, das ist jetzt eine Situation, dass jemand anders Ihnen etwas angetan hat. Sie meinen zumindest, dass das der Fall ist. Und das ist nach wie vor bei Ihnen drin. Das haben Sie noch nicht überwunden. Sie sind noch nicht zu dem Punkt gelangt, wo Sie das Vergeben vergessen können. Das sollte dann auch natürlich zur Aussprache kommen. Denn es geht darum, dass ja nun wieder Friede und Harmonie erzeugt werden soll. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 18 und Vers 15. Nun, es sollte natürlich schon eine wichtige Sache sein. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn es irgendwie so eine Bemerkung ist, die man angeblich hört oder gehört haben will, man soll nicht zu empfindlich sein. Man soll nicht alles auf die Goldwaage legen, sozusagen. In Matthäus 18, Vers 15 lesen wir, sündigt aber dein Bruder, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Die Authorized Version, also die alte King James Bibel, übersetzt das absolut richtiger, denn hier ist es absolut falsch übersetzt in zweierlei Beziehung. Zumindest sagt hier die Anmerkung in der Lutherbibel 2017, wo es heißt, sündigt aber dein Bruder, da heißt eine Anmerkung, Luther übersetzt nach anderen Handschriften, sündigt aber dein Bruder an dir. Das ist absolut richtig, an dir. Es geht nicht um allgemeine Sünde, die man vielleicht beobachtet hat, und man sagt, oh, jetzt muss ich mit dem sprechen über seine Sünde, die er getan hat, aber es geht nicht um die Situation zwischen mir und dir, sozusagen. Aber auch das ist nicht unbedingt total richtig übersetzt, denn die Authorized Version übersetzt, wenn dein Bruder gegen dich eine Übertretung begangen hat, darum geht es, diese Übertretung, dieses Fehlverhalten zwischen zwei Menschen, dann gehe hin und sage ihm seinen Fehler zwischen dir und ihm allein. Also die Szene ist die, ihr Bruder, ihre Schwester begeht eine Übertretung ihnen gegenüber. Dann soll man hingehen und diese Übertretung mit dem Bruder, mit der Schwester klären. Man muss nicht warten, bis der Bruder, die Schwester zu einem kommt. Wenn man etwas weiß in der Beziehung, ist irgendwo irgendwie noch nicht geklärt, dann sollte man es klären. Aber wie? Wie sollte man es klären? Da machen die meisten einen kolossalen Fehler, indem sie jetzt versuchen, Frieden zu stiften und dann wird die Sache nur noch schlimmer, indem sie in total falscher Art und Weise vorgehen. Albert Barnes, Note on the Bible, schreibt Folgendes. Suchen Sie nach einer Erklärung für sein Verhalten. Und wenn er Unrecht getan hat, dann geben Sie ihm einen freundlichen und brüderlichen Tadel. Dies muss alleine durchgeführt werden. In meisten Fällen geschieht das gerade nicht. Dann wird alles über andere weiter erzählt. Und damit ist schon die erste Situation in eine Lage gebracht worden, dass es schon kaum noch mehr möglich ist, Frieden zu stiften. Nein, sie haben ein Problem mit einem anderen oder meinen es zu haben. Entweder weil der andere ihnen gegenüber falsch gehandelt hat oder weil sie dem anderen gegenüber falsch gehandelt haben. Dann sprechen sie mit ihm, mit ihr alleine. Und das kann sich auch auf Eheleute beziehen. Alleine. Da hat ein anderer gar nichts dabei zu suchen. Und so schreibt hier der Kommentar: Dies muss alleine durchgeführt werden, erstens, sodass er Gelegenheit hat, sein Verhalten zu klären. In 9 von 10 Fällen, in denen man eine Verletzung vermutet, würde ein kleines, freundschaftliches Gespräch die Sache in Ordnung bringen und Schwierigkeiten verhindern. Zweitens, sodass er Gelegenheit hat, sein Vergehen anzuerkennen oder Wiedergutmachung zu leisten, wenn er Unrecht getan hat. Viele würden sich über eine solche Gelegenheit freuen. Und es ist unsere Pflicht, sie zu ermöglichen. Und drittens, sodass wir sie über ihren Irrtum aufklären können, wenn sie einen Schaden angerichtet haben. Nun, was geschieht, wenn es zu einem solchen Friedensschluss nicht kommt? Nun, es wird dann hier weiter gesagt, in Vers 16, hört er nicht auf dich, so nimm noch 1 oder 2 zu dir, damit jede Sache durch 2 oder 3 erzeugen Mund bestätigt wird, also diese Menschen. Es sollen aber vertrauensvolle, gerechte Menschen sein, die sollen dann zuhören, wenn das Gespräch weitergeführt wird. Hört er auch auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Und hört auch die Gemeinde nicht, dann soll er dir sein wie ein Heide und Zöllner. In diesem Falle geht es jetzt um die Predigerschaft. Aber wenn es heißt, er soll dir sein wie ein Heide und Zöllner, auch das muss man richtig verstehen. Was bedeutet dies? Albert Barnes Notes on the Bible sagt uns, es bedeutet nicht, dass wir aufhören sollen, ihm gegenüber Freundlichkeit zu erweisen und ihm in Bedrängnis oder Prüfung zu helfen. Denn dies ist für alle Menschen erforderlich. Aber es bedeutet, dass wir ihn so behandeln sollten, wie wir es mit einem anderen Menschen tun, der nicht in der Kirche ist. Also auch den anderen Menschen gegenüber. Wir sollen ja mit allen Frieden halten. Wir sollen anderen gegenüber auch freundlich sein. So werden wir uns weiter auf diese Weise verhalten, aber natürlich nicht wie jemand, der in der Kirche ist. Dem würde man nicht unbedingt jetzt mit geistlichen Argumenten kommen, geistliche Diskussionen führen und so weiter und so fort. Wir sollen also mit allen in friedlicher Weise zusammenleben, soweit wie es an uns liegt. Und viel liegt an uns. Weitaus mehr liegt an uns, als wir uns das vielleicht vorstellen. Wenn wir Gottes Gebote befolgen, dann müssen wir alles daran setzen, um friedlich zu leben, mit anderen friedlich zu leben, dem Frieden nachzujagen und Frieden zu stiften, wenn wir dies können. Gott sagt uns ja sogar, dass wenn unsere Wege ihm wohlgefällig sind, und da gehört natürlich auch der Weg des Friedens mit hinzu, was ist dann die Folge? Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16 und Vers 7. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Ja, wie viel mehr dann unsere Freunde, die sich vielleicht gegen uns in irgendeiner Form verschuldet haben oder wir ihnen gegenüber. Wie viel mehr dann wird es zu Frieden kommen, wenn Gott das sogar mit unseren Feinden bewerkstelligen will. Nun, es gibt hier gewisse Aussagen in der Bibel, was wir tun müssen, wenn wir mit Feinden konfrontiert sind. Wie viel mehr dann mit Freunden, mit Geschwistern? Aber schauen wir uns einmal kurz 2. Mose Kapitel 23 an. 2. Mose 23, die Verse 4 und 5. 2. Mose 23 und Vers 4. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter einer Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Schauen Sie diese Kollaboration, die hier stattfindet. Sie müssen mit dem Feind zusammenarbeiten, um das Tier wieder aufzurichten. Oder wir sollen unserem Feind gegenüber das Tier, das entlaufen sein mag, zuführen. Können wir verstehen, dass dies zu Frieden führen kann? wenn man sich so verhält, wenn man das Tier unbeachtet da liegen lässt, zunächst einmal zeigt man keinerlei Barmherzigkeit gegenüber dem Tier, aber das sieht natürlich auch nicht dann im Frieden mit dem Feind. In Sprüche Kapitel 25. Aber wie ich sagte, wie viel mehr dann mit unserem Verhältnis zu unserem Freund, zu unserem Bruder, unserer Schwester in der Kirche. Sprüche 25, Vers 21. Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir es vergelten. Feurige Kohlen, er wird schamrot, er wird vielleicht überlegen, ja, vielleicht ist das gar nicht so schlimm mit diesem Feind von mir. Und vielleicht wird aus diesem Ergebnis heraus eine Freundschaft sogar. Zumindest wird Friede gezeugt. Die Feindschaft mag aufhören. Und wenn man das tut, was hier in Sprüche 25 beschrieben ist, da tut man genau das, was Christus uns in Matthäus Kapitel 5 sagt. Matthäus Kapitel 5 und Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Betet für die, betet zu Gott, dass er ihnen eine Gesinnungsänderung gibt, sodass sie aufhören, uns zu verfolgen. Darum geht es hier. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also wir lieben unseren Feind dadurch, dass wir ihm Gutes erweisen, wenn wir dazu Gelegenheit haben, wenn wir dazu aufgefordert sind. Salomo hatte ein sehr interessantes Anliegen. Gott kam zu ihm und fragte ihn, was er denn gerne hätte. Und wie wir wissen, hat sich Salomo dazu entschieden, um Weisheit zu beten. Aber schauen wir uns die Reaktion von Gott an, auf diese Bitte hin. 1. Könige, Kapitel 3. 1. Könige, Kapitel 3. Angefangen in Vers 10. Und das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, Vers 11, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach diesen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Er wünschte sich nicht den Tod seiner Feinde, auch das ist wichtig. Wünschen wir uns manchmal den Tod unserer Feinde, oder wenn es noch schlimmer wird sogar, man will sich absondern, geistlich einen Tod herbeiführen, sogar mit unserem Bruder, unserer Schwester. Sprüche 24 und Vers 17 gibt uns diese Warnung. Sprüche 24 und Vers 17. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Und dein Herz sei nicht froh über sein Unglück. Der Herr könnte es sehen und Missfallen daran haben und seine Zorn von ihm wenden. Und sogar, wie andere Stellen sagen, und dann seine Zorn über dich ergießen. Es geht alles um eine Einstellung hier. Wenn man sich nicht über das Unglück seines Feindes freuen soll, wie viel mehr soll man sich nicht um das Unglück des Nächsten, des Bruders, der Schwester kümmern, sich darüber freuen. Im Gegenteil, wir sollen dann wirklich sehr bekümmert sein, wenn wir ein solches Unglück sehen. Und wenn man das dann auch zeigt, dann kann das auch wiederum zu Frieden führen, wenn vielleicht nicht unbedingt absoluter Friede vorlag. Denken wir an folgende Stelle in diesem Zusammenhang letztendlich in Römer Kapitel 5 und in Vers 10. Römer, Kapitel 5 und Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wir sind mit Gott dem Vater durch den Tod Jesu Christi versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Christus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren, sehen wir in unserem Feind heute einen zukünftigen Freund? Sehen wir in jemandem, der uns vielleicht Unrecht getan hat, einen zukünftigen Freund oder einen Freund, der immer noch stärker ein Freund wird? Wenn ja, dann dient dies zum Frieden. Wenn wir ein Problem haben mit einem anderen Menschen, ganz besonders, sagen wir mal, mit einem Bruder, einer Schwester, dann fragen wir uns zunächst einmal, warum ist das der Fall? Und was ist es, was ich tun kann, um die Situation zu beheben oder darüber hinwegzusehen, nicht zu bestrebt zu sein, das an die große Glocke zu hängen? Nun, wenn eine solche Situation erforderlich ist, dass man sich mit dem Bruder der Schwester trifft, und das muss nicht unbedingt sogar der Bruder die Schwester sein, es kann ein Nachbar sein, es kann ein Verwandter sein, was immer die Situation sein mag, dann sollten wir es mit einer interessanten Motivation, einer Intention angehen. Und was sollte diese Motivation sein? Nicht dem anderen zu sagen, wie verderblich er gehandelt hat, was für ein schlechter Mensch er ist. Nein, die Intention sollte sein, man trifft sich, um Frieden zu erzeugen. Man trifft sich, um Versöhnung zu erzeugen. Man trifft sich, um seinen Bruder, seine Schwester zu gewinnen. Und wenn man das tut, dann ist man in der Tat ein Friedensstifter, der dem Frieden nachjagt und der Frieden hält, soweit es an einem selbst liegt. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.